Herzlich willkommen bei Unboxing. Hier sind Chris
und Chris
und Lukas.
Und Lukas.
Lukas Baumeister zu Gast in unserem, nicht mehr Box, sondern jetzt Podcast-Studio mittlerweile. Lukas, du bist Spielerberater, Immobilienprojektentwickler, Experte und auch weitestgehend Finanzexperte. Das heißt, glaube ich, drei Themen, die unsere Gesellschaft aktuell oder schon immer irgendwie interessiert. Das heißt, Fußball ist die schönste Nebensache der Welt. Immobilien immer schon ein Thema, was, glaube ich, jeder irgendwie an den Tisch bekommt. Und Finanzen ist präsenter denn je in der aktuellen Zeit von Inflation und Krise. Das heißt, das Gespräch kann eigentlich nur gut werden.
Ja, wir werden heute erfahren, wie man alles richtig macht.
Und herzlich willkommen, habe ich vergessen.
Super. Herzlich willkommen auch, vielen Dank
für die Einladung. Guten Morgen, Lukas. Sehr gerne, wir freuen uns, dass du da bist.
Freut mich auch.
Und die Besonderheit ist, du bist der erste Podcast-Gast mit einem Doktortitel.
Das freut mich,
ja. Hab ich jetzt gar nicht gedacht. Und du bist unter 30, richtig?
Richtig.
Das heißt, da muss ich echt gleich mal fragen, wie fühlt sich das für dich an, Dr. Lukas Baumeister? Und wie kam es dazu, dass du so jung promoviert hast?
Ja, ich werde da tatsächlich oft drauf angesprochen. Ja. Das ist für mich sehr ungewohnt. Ich habe das auch selber so gar nicht in Erinnerung. Fühle mich auch gar nicht wie ein Doktor. Also,
schaust doch nicht so aus, muss
man ja sagen. Eben. Das ist so ein Thema. Ja. Das hört man jetzt im Podcast natürlich nie raus.
Lukas sitzt hier mit grellgelbem Hoodie.
Komplett und Jogginghose.
Das Bild. Genau.
Da kommt der Spielerberater raus.
Ja, genau.
Hey, das ist keine Jogginghose.
Ja, ist so eine war Mischung halt. Ist halt einfach modern. Nee, ist einfach. Ich wollte dieses Bild so, die Diskrepanz, Doktor und dann trotzdem einfach ein cooler Typ wie
Schneigelber
du. Das ist aber auch die Frage. Also, ja, wie kam es dazu?
Also, erstmal habe ich mir überlegt, ein Hemd anzuziehen. Das heißt, als Entschuldigung für heute. Nein, tatsächlich, wie kam es dazu, um aufs Thema zurückzukommen? Ich habe gar nicht klassisch Abitur gemacht. Also, ich bin, habe sogar das Gymnasium auf gut Deutsch geschmissen. Habe mit 17 meine erste Firma gegründet. Im Online-Handelsbereich und bin dann mit 18 nach Augsburg gekommen tatsächlich. Also bin in Schongau aufgewachsen, in Oberbayern, ganz behaglich. Und bin dann nach Augsburg, habe die Bankausbildung gemacht, die international abgeschlossen und da jetzt wieder die Verbindung. Da bin ich dann auf mein Bachelorstudium gekommen in England. Die haben mir auch das Studium angerechnet und so konnte ich dann in England berufsbegleitend, habe in München noch in der Bank gearbeitet, im Corporate Banking. Auch so gesehen mein Abitur nachholen, weil wenn man das ein international anerkanntes Studium erlangt, kriegt man auch in Deutschland das Abitur. Also eigentlich relativ smart gelöst, um ehrlich zu sein. Und so habe ich dann natürlich Blut geleckt, mich auch weitergebildet, habe auch wirklich Lust bekommen und habe dann neben meiner Banklaufbahn in Warschau tatsächlich auch Wirtschaftswissenschaften studiert, promoviert.
Cool, so hat man dich kennengelernt.
Ja, genau.
Einfach seinen eigenen Weg durchziehen.
Total. Und ich glaube, das ist ja auch für jeden da draußen ein Beispiel, der zweite Bildungsweg. Oder es gibt immer irgendwie einen Weg B, C und trotzdem kannst du alles irgendwie machen, auch auf dieser wissenschaftlichen Ebene. Also hochspannend und ich glaube, du bist 28, oder?
Ich bin 28, ja, Jahrgang 94.
Respekt. Ja, also an der Stelle.
Wow. Sagen wir nicht, wie alt ich bin. Da fühle ich mich schlecht.
Du bist noch jünger.
Gefühlt. Naja. Zur Doktorarbeit. Über was hast du promoviert?
Also ich habe in meinem Bachelorstudium schon sehr früh einen Teilbereich rausgenommen und zwar Corporate Social Responsibility, kurz CSR. Mhm. Das fand ich sehr spannend, weil auch vom Bezugspunkt Deutschland, wir leben ja in einer Demokratie, in einer sozialen Marktwirtschaft. Und da fand ich die Themen sozial, aber auch irgendwo Kapitalismus sehr spannend. Also das sind eigentlich die beiden Themenpunkte zusammengefasst, irgendwo in der Mitte getroffen. Da in dem Bereich habe ich mich dann eigentlich verwirklicht.
So schließt sich der Kreis dann mit den Interessensfeldern, die du auch hast.
Richtig.
Jetzt verstehen wir auch so ein bisschen mehr. Also ich meine, auch der Spielerberaterberuf ist ja auch ein bisschen von Geld getrieben.
Ja.
Immobilien sowieso und Finanzen allgemein ist ja jetzt auch klar, warum du in dem Bereich tätig bist. Trotzdem ist dein Wunschpilot,
dein Wunschpilot. Dein Wunschpilot ist Beruf.
Scheiße, vermasselt.
Trotzdem. Oh Mann. So, nochmal.
Trotzdem ist dein Wunschberuf Pilot. Ist das richtig?
Ist richtig. Also
warum?
Ich muss dazu sagen, meine Mutter hat höllische Flugangst, ja. Meine Frau tatsächlich auch. Das hat es mir damals schon nicht so einfach gemacht, als ich meinen Wunsch geäußert habe, was ich denn werden möchte. Hat immer für viel Diskussion damals schon gesorgt. Warum? Also ich liebe Reisen, muss ich sagen. Es ist sehr, sehr interessant. Man entdeckt viel Neues, neue Leute, man entdeckt die Welt. Das war immer so mein Wunsch. So, wo ich schon klein war. Und ich glaube, die Fliegerei verbindet das Ganze. Also einmal irgendwo diese Geschwindigkeit. Ich wollte auch früher Skispringer werden. Ich hätte tatsächlich in Garmisch-Partenkirchen auch der DSV damals genommen, aber hätten meine Eltern, ich glaube, viermal die Woche hinfahren müssen. Deswegen waren dann die Träume wie der Pilot schnell gestorben. Wobei ich aber sagen muss, für den Pilot bin ich, glaube ich, ungeeignet. Das bin ich so nicht geworden, ich habe es gar nicht gewagt. Also mir fehlt, glaube ich, so dieses mathematische und physische Denken. Also das ist jetzt nicht so meins.
Du willst eigentlich nur hinter Steuern los.
Ja, eigentlich schon, ja.
Bist du von der Skisprungschanze gesprungen?
Nein, leider nicht, war immer so ein Traum von mir, aber das habe ich nicht geschafft.
Aber ja, interessant, ich hätte jetzt eh gefragt, warum hast du es nicht gemacht? Weil du bist ja jemand, ein bisschen Macher. Also du hast uns gerade aufgezeigt, welchen Weg man einschlagen kann, wenn man da Bock drauf hat. Warum hast du den Pilotenweg nicht forciert?
Also man muss dazu sagen, in der Zeit, wo es bei mir interessant geworden wäre, es gab dann diverse Flugschulen, wo ich mich informiert hatte, aber dann kam auch so die Wirtschaftskrise dazwischen. Das ist ja auch jetzt sehr, sehr lange Zeit, oder das Airline-Geschäft, Luftfahrt generell ist ja sehr unprofitabel oder sehr, sehr schwierig, sagen wir es mal so. Kerosinpreise etc. sehr unter Preisdruck. Und es war gerade so die Zeit, wo auch dann Ryanair extrem durchgestattet ist. Die Piloten verdienen extrem wenig. Also ich glaube, ich hatte an der Bank bestimmt mehr verdient als dort ein Pilot. Also ist Wahnsinn. Also es war dann einfach, ich glaube, nicht die richtige Zeit.
Auf deinem ganzen Weg, gibt es jemanden oder etwas, was dich geprägt hat? Wenn du jetzt schaust, okay, jetzt sitzt der 28-jährige Dr. Lukas Baumeister hier und schaust du einfach so auf den Weg zurück.
Also ich würde auf jeden Fall sagen, mein Vater, weil er hat mir damals auch schon aufgezeigt, auch von der Erziehung her, also ist, sage ich jetzt mal, 0815 normal aufgewachsen, also hat auch eine ganz normale Banklaufbahn gewählt, also ich stamme eigentlich aus einer Bankerfamilie tatsächlich und hat es dann am Ende wirklich durch eigene Arbeit, durch Fleiß, Willen und einen langen Weg bis als CFO geschafft von einem mittelständischen Unternehmen mit 4000 Mitarbeitern. Das war für mich natürlich in der Zeit schon sehr prägend, muss ich sagen. Das war so mal, da war ich, glaube ich, 16. Also das war gerade auch so die Entwicklung, um erwachsen zu werden, sage ich mal. Und habe natürlich auch einige Einblicke gehabt. Das fand ich sehr spannend. Und es hat mir natürlich auch die Welt, sage ich mal, nach oben geöffnet. Das ist natürlich auch, es sehen viele Leute, glaube auch nicht, man wächst eigentlich in zwei Welten auf. Also einmal diese High-Life-Welt, wo auch sehr viele Nachteile hat, wo man auch sehr viel reflektieren muss als Mensch, wo man aber, glaube ich, in dem Alter gar nicht so mitbekommt oder das gar nicht mitbringen kann. Natürlich dann zu dieser klassische Schulalltag. Und das hat mich, glaube ich, schon geprägt, also im positiven Sinne, im Nachgang.
Das heißt, jetzt schließt der Kreis auch so langsam. Also man sieht so ein bisschen, woher das Interesse auch nochmal kommt, auch vom Elternhaus geprägt. Und trotzdem bist du halt ein Mensch, wenn man mit 16 dann eher so das Positive an der ganzen Sache sieht, wie das Negative. Ich meine, wahrscheinlich auch wenig Zeit gehabt, dein Dad bei der Position. Ja. Aber trotzdem hat dich das gereizt. Da kommt der Sportler durch, der immer auch mehr will und diese Herausforderungen im Ganzen sieht. Deshalb wahrscheinlich auch diese Säulen, die jetzt entstanden sind in deinem Leben.
Das absolut. Also, weil du gerade gesagt hast, absolutes Schlagwort bei mir, so diese Grenzen überschreiten oder einfach dieser Erfolgswille, dieser Siegeswille. Also natürlich geht es am Ende immer um Geld irgendwo, also wir müssen Geld verdienen, aber ich bin nicht, und jetzt wieder auch zurück zu meinem Studiumpunkt, ich bin nicht dieser Hardcore-Kapitalist. Also Geld verdienen ist wichtig, brauchen wir auch alle, um auch was aufzubauen, um Mitarbeiter aufzubauen etc. Aber man muss halt richtig einsetzen. Ich glaube, einfach immer auf dem Boden bleiben und auch den Tatsachen entsprechend die Augen schauen. Das war mir immer wichtig.
Ja, bleiben wir beim Punkt Geld, oder?
Genau, wir müssen auch Geld verdienen. Man stelle sich folgende Situation vor. Da sitzen zwei Typen in einer komischen Box mit Glas
aus Holz
und machen Folgendes. Dann schließt sich die Tür und es passiert Folgendes. Wie fandest du diese Entführung nach unserem letzten Podcast?
Besser, aber noch nicht ideal. Also wir haben letzte Woche versucht, ein smartes Intro für unsere Werbung zu kreieren und wir haben ja unsere Box, in der Box ist dieser Podcast entstanden, darum auch Unboxing. Es war erstmal eine fremde Box, jetzt ist es unsere eigene Box, das heißt, wir haben aus der fremden Box heraus unsere eigene So Silent Box kreiert, auch entwickelt, die wir jetzt auch am Markt bringen und wir wollen euch nur damit wieder sagen, klingelt bei uns durch oder schreibt uns oder was auch immer, ihr kriegt bei uns einen Rabatt von 300 € mindestens, je nach Größe. Und dann dürft ihr auch so eine coole Box bei euch.
Und das ist ziemlich cool, weil wir sind wahrscheinlich eh die günstigsten auf dem Markt.
Das glaube ich auch.
Weil das war unser Ziel.
Genau.
Muss man immer dazu sagen, einen guten Preis zu schaffen mit einer geilen Qualität. Gibt es Indoor und Outdoor. Also ich kann mein Büro im Büro machen oder außerhalb vom Büro oder auf irgendwelchen öffentlichen Plätzen. Hat sogar Rollen, kann man schnell wieder wegschieben. Ist wetterfest. So viel zu dieser Box.
So silent!
Tür geht zu.
Jetzt kennt doch jeder den Namen.
Gut. Lukas, kommen wir wieder zu dir, zu den wichtigen Sachen. Kommen wir vor allem zu, du hast es vorhin so schön gesagt, die schönste Nebensache der Welt. Ich finde, manchmal kann man sogar sagen, es ist eine der schönsten Hauptsachen der Welt, weil ich finde, der Sport, und da bin ich immer wieder bei, ich glaube, Schenkli war es, der gesagt hat, ich lese immer zuerst den Sportteil und dann erst den Rest der Zeitung, weil im Sportteil das steht, was Menschen erreicht haben, im Rest steht, was Menschen verbrochen haben. Und Fußball ist natürlich ein Teil des Sports, der sehr viele interessiert und uns auch. Und da bist du natürlich im Spiel, weil dich interessiert der sehr, sehr. Und deswegen, was ist Just Why und was ist deine Aufgabe?
Also ich bin jetzt seit knapp über 4 Jahren im Unternehmen. Wir sind eigentlich eine relativ kleine Agentur, sehr, sehr familienorientierte Agentur, muss ich sagen. Was ist Just Why? Also Just Why ist eine Betreuungsfirma für junge und professionelle Fußballer, die wir auf dem Weg entweder zum Profi oder im Profi sein begleiten. Und die Betreuung kennt eigentlich auch hier wieder, passend zu mir, keine Grenzen. Mhm. Also es geht wirklich von der klassischen Spielerbetreuung, also Spieler braucht eine Wohnung und der Spieler hat Probleme, sei es im Fußballbereich, sei es im Privatbereich, also auch hin dann wieder zu finanzieller Unterstützung, im Managementbereich. Also wir haben wirklich die komplette Beratungsleistung. Das heißt, es unterscheidet uns eigentlich schon von dem klassischen Spielervermittler, der wirklich rein nur das Interesse hat, einen Spieler von A nach B zu bringen oder eine Verlängerung entsprechend zu machen. Das machen wir auch, aber eben nicht nur.
Mhm. Ja, ihr habt vor allem sehr junge Spieler. Das heißt, hier ist ja auch viel erzieherischer Faktor mit drin oder sehr betreuender Faktor auch, um die in der Entwicklung einerseits nicht zu stoppen, aber andererseits auch so hinzukriegen, dass nicht zu viel anderes mit reinkommt in der Sache, richtig?
Ist richtig. Also wir haben uns zum Ziel gesetzt oder auch als Aufgabe gesetzt, was wir auch konsequent seit Jahren umsetzen, mit sehr jungen Spielern zu arbeiten, die man im positiven Sinne auch irgendwo formen kann, wo wir unsere Erfahrungen einfach auch mit auf den Weg geben können. Gerade in dem Bereich, also es ist sehr, sehr spannend, dann spielen Eltern mit rein, dann spielen Verletzungen mit rein, Wachstum, also gerade im Alter, also wir begleiten Jungs ja auch dann im Erwachsensein, das finde ich persönlich sehr spannend, also auch von der sozialen Seite, hat natürlich immer wieder sehr, sehr große Herausforderungen, weil viel konkurrierende Ziele kommen und halt auch schon sehr, sehr früh dieses Fußballgeschäft um sich greift, also wo es halt um Macht und Geld geht oder gehen kann. Das finde ich mal sehr, sehr spannend. Dann muss man natürlich mit den Jungs, teilweise auch mit den Eltern sehr, sehr eng zusammenarbeiten.
Mhm. Jetzt ist es ja doch ein Klischee. Also du hast es vorher schon gesagt, Berater, Vermittler, es gibt da glaube ich schon eine Unterscheidung. Aber für den Laien, der jetzt einfach draußen ist, für den ist der Spielerberater immer noch der, sage ich jetzt mal, Dönerverkäufer von der nächsten Tür sozusagen. Was tut ihr dagegen? Was ist da anders bei euch?
Das ist ein witziger Punkt. Also es ist schon so ein Klischeepunkt, das ist dem begegnen wir auch immer wieder. Ich glaube,
gibt es die wirklich? Also gibt es diese Berater?
Die gibt es wirklich. Ja, also es gibt, da darf ich jetzt meinem Berufszweig nichts Schlechtes tun. Es gibt natürlich viele, viele seriöse Berater, auch größere Agenturen, die auch schon lange dabei sind, so wie wir auch am Markt. Nur muss man halt extrem selektieren. Also wie du es gesagt hast, so dieser klassische Dönerverkäufer von nebenan, sage ich mal, heißt jetzt nicht zwingend, dass er schlecht ist, aber es ist halt einfach so dieses klassische Image. Mhm. Und da frage ich mich natürlich auch vom Finanzbereich her, wie kann er mich vermitteln oder wie kann er mir auch im Managementbereich weiterhelfen? Also und ich glaube, da muss man einfach schon früh schauen. Es gibt Leute, die sich sehr, sehr gut verkaufen können. Mhm. Und da muss man eben extrem aufpassen.
Also dieser ganzheitliche Ansatz, den du auch vorher kurz angesprochen hast, ich meine, ich glaube, jeder Berater, der bei uns hier in der Box sitzen wird, wird das sagen, dass er es tut. Was natürlich für mich jetzt eine Besonderheit bei dir oder bei euch auch ist die fundierte Kompetenz auch auf einer anderen Ebene. Das heißt, ein Spieler, der mit dir spricht, merkt halt sofort, okay, da ist jemand, der zum einen im Fußball ist, der jetzt nicht irgendwie Profi-Berater wurde und nur das kennt, sondern der halt einfach einen Doktortitel hat, der über einen zweiten Bildungsweg promoviert hat, der in den Bereich, der doch irgendwie auch reinfließt, also Finanzen, Fußball gehört irgendwie zusammen, kompetent ist, das ist für mich jetzt schon auch eine Besonderheit, die jetzt nicht jeder mitbringt, aber trotzdem ganzheitlich, glaube ich, will jeder Berater mittlerweile arbeiten, da merkt man schon auch eine Entwicklung in der Branche, dass es doch mehr als Unternehmen gesehen wird, wie jetzt diese One-Man-Show, wie es früher halt mal war.
Also das ist absolut richtig. Also was man auch sieht, die Entwicklung, er versucht ja die FIFA schon sehr lange auch die Beraterhonorare zu deckeln. Kann mir auch gut vorstellen, dass das irgendwann kommen wird. Und dann denke ich, dass es uns oder mir auch eher in die Karten spielen wird, weil du gesagt hast, am Ende entscheidet er die Kompetenz. Und bis jetzt ist es aus meiner Sicht leider so, dass ein Spielervermittler in Deutschland noch nicht zwingend lizenziert sein muss. Mhm. Das heißt, ich habe keine Eintrittsbarriere. Also wie wir vorhin gesagt haben, beim Pilot, ich brauche einen Pilotenschein.
Ja.
So, und da selektiere ich ja schon extrem. Und das ist dort leider nicht der Fall aus meiner Sicht. Ja.
Meinst du, an der Stelle, wir sind ja hier im klassischen Provisionsmodell bei so Beratung, wie in der Vermarktung und so weiter. Meinst du, es gibt irgendwann mal den Moment, wo es auf Honorarberatung geht, also wirklich für einen gewissen Stundensatz jemanden zu beraten, was er jetzt tut, oder sogar ein Festgehalt durch den wirklich ganzheitlichen Faktor Betreuung?
Finde ich einen sehr spannenden Ansatz. Hat glaube ich, schon auch seine Berechtigung. Die Frage ist nur, jetzt sind wir auch wieder beim Thema Fußball und Finanzen, ist der Fußball auch selber bereit, das entsprechend zu honorieren? Das finde ich auch immer ein sehr spannender Ansatz. Das Gefühl hatte ich bis jetzt sehr selten, dass das so ist, wo man auch seine Leistung bringt. Aber es kommt auch auf den Typ extrem drauf an, muss man dazu sagen. Möchte ich jetzt niemand was Unrechtes tun. Aber an sich ist es eigentlich der richtige Ansatz. Also ich kenne die Grundsatzdiskussion ja auch aus dem Bankenbereich von früher. Mhm. Das war auch so die Zeit, wo ich die Ausbildung gemacht habe, wo die Banken ja sehr im Verruf waren. Und da hieß es ja dann auch weg von den Provisionen halt hin zu einer wirklichen Qualitätsberatung, sage ich mal. Ja,
ja, also ich meine, wir diskutieren da oft drüber, wissen noch nicht, ob es der richtige Weg ist. Ich meine, so Centix Sports, wir haben das Thema Vermarktung, wir haben unsere Spieler, die wir betreuen, und wir gehen genau auf so einen Weg. Also jeder ist gefühlt gleich und wir bekommen für unsere Dienstleistung Geld und sind dadurch vielleicht ein bisschen intrinsischer getrieben. Das heißt, wir entscheiden uns dann halt mal für den Weg, der vielleicht ein bisschen besser für den Sportler ist. Und auf der anderen Ebene ist es halt für mich so, ist logisch, dass ich vielleicht dann den Weg halt einschlage, der halt extrinsisch vielleicht dann der bessere Weg ist. Und das kannst du halt verhindern. Aber es ist halt nicht nur im Fußball so, es ist in anderen Branchen, wo es Provisionen gibt, immer der Fall.
Ja, aber man muss doch sagen, du hast vorhin gesagt, die Fußballwelt ist da noch nicht so richtig bereit dafür. Man müsste halt bei sehr jung anfangen. Also meine Erfahrung jetzt, bitte berichtige mich, wenn es anders ist. Ich glaube halt, der junge Fußball hat ja erstmal auch gar kein Geld. Das heißt, diese ganze Wohnung und so weiter muss ja teilweise auch vorfinanziert werden, ob es von der Familie ist oder sonst was, bis er zu dem Punkt kommt, wo der Verein ihm wirklich viel Geld gibt. Das geht halt erst ab einem bestimmten Alter und so weiter. Und dann ist es auf einmal sehr viel Geld. Also diejenige kennt einfach nicht den normalen Weg, wie wir drei jetzt vielleicht hier alle sitzen, wie man sich das erarbeiten muss, sondern es wird auf einmal ein krasses Level. Bei den Fußballerinnen mit Sicherheit noch nicht. Die haben noch vielleicht dadurch auch noch ein bisschen mehr Klarheit im Kopf, dass das einfach ein steinigerer, nicht ganz so progressiver Weg ist. Aber bei den Fußballern, den Männlichen, geht es halt wirklich paff nach oben. Und ich glaube, da ist einfach der Gedanke, okay, mit einem Spielberater, der mich vermittelt, kann ich halt einfach ganz schnell viel Geld verdienen. Und der kriegt auch nur was, wenn er den Deal macht. Mhm. Und ich glaube, das aus den Köpfen rauszukriegen, ist sauschwer.
Absolut.
Weil da einfach zu viel im Spiel ist, was man haben möchte.
Ja, ist absolut richtig. Also das ist genau der Punkt. Die Fußballer an sich kennen ja nichts anderes. Also ich denke, da sollte man auch die Vereine mehr in die Pflicht nehmen oder sie sich selber. Es wird immer sehr viel diskutiert, auch wenn wir jetzt zum Beispiel diese extremen Vermittlungen nehmen von Paul Pogba zum Beispiel, wo der Berater irgendwie 40, 50 Millionen kassiert, dann sage ich, ja, aber ich sehe da jetzt nicht zwingend die Schuld beim Berater, sondern der Verein ist ja bereit, das zu bezahlen.
Richtig.
Was ich an sich nicht richtig finde. Muss ich auch klarstellen, meine persönliche Meinung ist, es ist extrem viel Geld. Das finde ich auch nicht der richtige Ansatz, nicht der richtige Weg, auch nach außen. Das denke ich, könnte man anders lösen. Aber da sehe ich eben, wie gesagt, auch die Vereine absolut in der Pflicht, die das irgendwo auch ermöglichen, muss man sagen. Ja.
Da muss ich noch eine Kleinigkeit sagen. Ich finde, das tatsächlich muss da mal eine Lanze für die Spielerberater brechen. Man kriegt es, wenn man nicht so in der Branche ist, kriegt man ein wahnsinnig schlechtes Bild von Spielerberatern. Wenn man in dieser Branche ein bisschen drin ist, merkt man auf einmal, wie Vereine das auch tatsächlich so ein bisschen steuern, damit sie die Guten sind quasi. Es gibt ja auch den Fall bei Bayern München, ich will jetzt nicht zu nah reingehen, wo das genau so nach außen hin dargestellt wird, wo man aber, wenn man ein paar Insights mitbekommt, merkt, es ist nicht alles so. Aber es ist, das finde ich einfach, da müssen Vereine noch viel mehr lernen, dass sie zusammenarbeiten mit Spielerberatern und vielleicht auch auf Augenhöhe zusammenarbeiten, weil sie auch was bekommen dafür. Und nicht immer nur der Spielerberater sau viel Geld dafür bekommt, sondern also viele Spieler wären nicht bei Bayern München, gäbe es keine Spielerberater. Weil es ist nicht so, muss man auch mal mit aufräumen, bitte berichtige mich da, dass der Manager von Vereinen sich die Spieler aussuchen kann. Nee, dem werden die ganz oft angeboten und dann geht es halt um eine Verhandlung. Aber es geht nicht darum, ich will jetzt den Spieler A und B und jetzt melde ich mich da und den kriege ich auf jeden Fall, sondern es ist sehr viel Spielerberaterarbeit, die Spieler auch wo anbieten, wo sie sehen, dass ein Verein einfach Not oder Bedarf hat.
Das ist absolut richtig. Also man muss einfach sagen, das habe ich die letzten Jahre extrem gelernt, Fußball ist ein Tagesgeschäft. Das meine ich auch wirklich so. Also das, was heute ist, muss morgen nicht sein. Es geht in die positive, also in die negative Richtung. Und gerade, um auf das zurückzukommen, was du gesagt hast, Chris, wenn ein Verein einen Spieler unbedingt haben möchte, ist er grundsätzlich bereit, alles dafür zu tun. Das sind eben genau diese, im Extrembeispiel ein Paul Pogba etc., wo einfach extreme Summen mitgehen. In Deutschland muss man da nochmal ein bisschen selektiver vorgehen. Ich meine, das haben wir auch, weil du es jetzt angesprochen hast, Bayern im Profibereich gesehen mit Alaba etc. Also Deutschland ist da natürlich noch ein bisschen konservativer, muss man sagen. Also Bayern hat halt auch beispielsweise eine Grenze, wo sie mitgehen. Und dann sagen sie einfach, dann versuchen sie es halt öffentlich auszutragen. Das hat man so mit Lewandowski gesehen, um irgendwo auch so eine Posse zu schaffen, also dass da eine Grenze ist. Aber hat halt auch was mit 50+1 zu tun. Da ist halt
ganz genau.
Deutschland im Investorenbereich halt einfach noch sehr weit weg und das ist genau da, wo wir den Punkt haben, Money Talks.
Ja. Ja. Und bei Money Talks sind wir bei so ganz großen Spielern. Und wenn wir mal zu euch wieder zurückkommen als Agentur, ihr hattet ja auch Spieler, große namhafte Spieler oder habt große namhafte Spieler. Ich gehe jetzt mal auf einen, der glaube ich nicht mehr bei euch ist, Hakan Çalhanoğlu. Aber ihr habt da eben auch die Jungen, wie wir vorhin gesagt haben. Was ist so der Unterschied in der Zusammenarbeit, sag ich mal, mit einem namhaften, wo man sagt, okay, da passieren schon echt verrückte Sachen, zu den ganz Jungen, 16, 17, die in Nachwuchsleistungszentren spielen. Wie ist da der Unterschied der Arbeit?
Ist ein spannender Ansatz, ein spannender Vergleich, schwierig in Worte zu fassen. Also ich glaube, also am Ende sprechen wir natürlich immer um Menschen und es ist tatsächlich so, jeder Spieler ist individuell. Also hat, finde ich, auch nichts mit Profi oder Nicht-Profi zu tun. Also wenn ein Profi ein Skandalprofi ist, wird er auch im Jugendbereich meiner Meinung nach Skandale gehabt haben. Die solche Spieler gibt es natürlich auch. Ich betreue aber auch Spieler, die an sich zurückgezogener sind, also meine ich auch gar nicht im negativen Sinne, die reflektierter sind. Die trifft man meiner Meinung nach weniger an. Aber man kann jetzt nicht aus meiner Sicht also einen Topf machen, Jugendspieler, NLZ-Spieler und Profi. Also es kommt wirklich sehr selektiv auf die Spieler drauf an. Natürlich, wenn du einen Profi hast, der aktuell gefragt ist oder der auch im Fokus ist, passiert natürlich effektiv mehr. Also du hast mehr Anfragen, du hast eine intensivere Betreuung in dem Moment, es kommen eventuell Marketinganfragen und da ist ja auch unser Job, also fängt ja auch unser Job an. Also es geht ja nicht nur rein um die Vermittlung. Die Vermittlung ist ja eigentlich das Endprodukt. Also du musst ja eigentlich in eine Marketingphase reingehen, eine Marke aufbauen, gemeinsam mit dem Spieler und das eben entsprechend auch steuern.
Das sieht man oftmals auch, wenn er gut beraten ist. Man sieht auch, was passiert, wenn ein Spieler, wie in eurem Fall, die Agentur wechselt und plötzlich einen Innenstadtwechsel macht, wo man sich an die Nase fasst und an den Kopf fasst und sagt, so, Alter, das kannst du eigentlich nicht machen, von Inter zu AC oder andersrum, weiß ich nicht mehr, wie es war. Deshalb ist es umso wichtiger, dass man da in guten Händen ist. Aber das Thema können wir an der Stelle auch abschließen. Die zweite Leidenschaft, Immobilien. Ich glaube, das ist auch ein Thema, vor allem in der jetzigen Zeit, was die Leute einfach interessiert. Was genau machst du in dem Bereich und wie siehst du es aktuell in Zeiten von Inflation? Also was ist da deine Einschätzung?
Aktuell ein sehr, sehr spannendes Thema. Da muss ich jetzt zurückgehen. Also ich habe vor knapp 4,5 Jahren tatsächlich meine erste Wohnung gekauft. Es war auch eine private Wohnung. Also hatte ich die Berührungspunkte zum ersten Mal. Das war in Ludwigshafen. Also ich hatte, das ist bei Mannheim in der Nähe, da hatte ich einen Bankjob, so bin ich auch in die Spielerberatung gekommen sozusagen und damals war das Umfeld geprägt von extrem niedrigen Zinsen, wie wir es ja bis vor einem Jahr hatten, sage ich mal. Da ging auch von der Bankbeleihung her, sage ich mal, gleich direkt ins Thema 100%. Ich erkläre das jetzt später ein bisschen, weil das ist sehr interessant. Und wie ist es aktuell? Also aktuell ist der Punkt folgender, dass es extrem krisengeprägt ist, also durch Corona, wobei das im Immobiliensektor eigentlich eher einen extremen Auftrieb gegeben hat, den ich aber sehr, sehr kritisch betrachte, sage ich mal. Und ich persönlich kaufe trotzdem noch, also trotz der hohen Zinsen. Man muss schon schlucken, also es tut schon sehr weh, vor allem wenn man schaut, dass am Januar die Welt eine komplett andere war. Aber es kommt halt immer auf die Konzepte drauf an. Aber es ist richtig, also ich würde mal sagen, 70% der Leute fallen halt jetzt einfach raus, weil die Leute können sich es einfach auch nicht mehr leisten.
Man muss ja sagen, also wir sind in Inflation, das heißt Schulden sind nicht unbedingt verkehrt und das Geld ist ja auch nicht unbedingt also schlecht aufgehoben in dem Bereich aktuell noch, weil die Preise stabil sind.
Ja, da musst du ein bisschen widersprechen.
Ja.
Weil das ist wie jemand, der ein Unternehmen hat und sagt, ich mache jetzt noch ein Fahrzeug auf Leasing, weil ich kann es ja von der Steuer absetzen.
Ja.
Naja, du zahlst ja trotzdem netto und das Gleiche ist mit Schulden.
Ist richtig. Aber du hast höhere Konditionen, meine ich, und das Geld ist weniger wert. Das heißt, im Endeffekt ist die Rechnung die gleiche, fast noch wie vor einem Jahr. Also wenn man so ein bisschen weiter denkt, weil die Preise halt stabil geblieben sind.
Oder? Wie siehst du das, ja, Lukas?
Wollte gerade sagen. Als Experte.
Das ist eine sehr, sehr interessante Diskussion.
Weil hier sitzen zwei Laien, die sich hier gerade über ein Thema drehen.
Er ist sehr spannend. Also ihr trefft den Punkt schon, also auch die Zeit. Also ich muss einmal dem Chris recht geben, was die Effektivverzinsung angeht, also ein Realzins, das Schlagwort, der ist weiterhin negativ. Und zwar ist das folgendermaßen, weil jetzt muss ich hierher gehen und sagen, ich ziehe die Inflationsrate, die ziehe ich von dem aktuellen, genau, EZB-Zins oder, ja, zu meinem Zins, den ich habe, und der ist negativ. Also das muss man einfach so sagen.
Auch kannst du es uns kurz rechnen, damit der Hörer sich
die Hörer ja, gerne. Also wir liegen aktuell, ich bin jetzt nicht ganz aktuell drauf, aber ich glaube 9%, um die 9% Inflation. Jetzt schließe ich zum Beispiel, da müssen wir jetzt gerade ansatzweise rauslaufen, wenn ich wenig Eigenkapital einsetze, also jetzt meine ein bisschen schlechtere Finanzierung, die ich mache, dann bist du knapp bei 4%, ja, mittlerweile, sondern dann hast du einen Realzins, der ist bei -5%, wenn man so rechnet. Jetzt komme ich aber zum anderen Chris, der auch seinen Einwand gegeben hat, der aber auch Berechtigung findet, weil aus meiner Sicht haben wir eine Stagflation. Also es ist richtig, dass wir sagen, okay, wir haben eine Inflation von 9%, nun muss ich jetzt extrem genau reingehen, wie setzt sich denn diese Inflation zusammen? Da gibt es einen HVPI, das ist ein harmonisierter Verbraucherpreisindex, das ist wie ein Warenkorb. Da sind gewisse Güter drinnen. Und darauf wird die Inflation berechnet. Und da sage ich halt, die letzten Jahre oder in dem letzten Jahrzehnt aus meiner Sicht schon sehr schwierig, weil wo waren die Immobilienpreise? Ich glaube nicht, dass die da drin waren. Also ich würde auch mich aus dem Fenster lehnen und sagen, wir hatten schon sehr, sehr viel länger eine viel höhere Inflation, die aber so nicht spürbar war. Jetzt könnte ich auf der anderen Seite hergehen und sagen, ich habe schon eine Immobilie, dann betrifft mich zum Beispiel diese Entwicklung ja gar nicht. Ich glaube gerade, es ist einfach ein extrem energiegetriebenes Thema, wo wir haben. Und die Leute sind nicht mehr bereit oder können es auch einfach nicht mehr bezahlen. Das ist schon ein großer Punkt. Und dann habe ich zwar auf der einen Seite auf dem Papier einen Wertzuwachs, wie wir es genannt haben, aber effektiv kann ich ihn aus meiner Sicht am Markt nicht realisieren, weil die Leute nicht mehr bereit sind oder es einfach nicht mehr stemmen können, zum Großteil. Und dann ist natürlich so ein Thema, wo wir gerade am Markt sind, die Preise gehen gefühlt nicht runter, weil die Leute auch zum Großteil gar nicht müssen. Wenn du vor 10 Jahren gekauft hast, bist du halt ganz anders eingestiegen. Also gerade auch in München sind da teilweise 100% Unterschied, wenn du nicht verkaufen musst. Und das müssen die wenigsten, wenn die Preise jetzt nicht extrem nachgeben. Das ist meine Meinung.
Ja. Spannend. Das erklärt aber einiges. Und ich glaube, das ist auch so ein Kampf, den viele jetzt haben. Weil ich gebe da jetzt mal ein Beispiel. Wenn man zum Beispiel sagt, irgendwie für einen Immobilienkredit, wo du jetzt so gerade 3,8, vielleicht 4% bekommst, du sagst, okay, dem Finanzberater oder Immobilienberater, ich möchte aber so eine monatliche Abschlagszahlung von 2,5 haben oder so, dann ist es ja tatsächlich so, ich kriege die Hälfte des Geldes im Moment an Kredit. Und das ist das, was ich vorhin eben meinte. Das heißt, das Geld ist halb so viel wert. Und dann zählt diese Minuszinsrechnung leider Gottes nicht, weil ich dann statt einer Million nämlich 500.000 kriege für 2,5 im Monat. Und das ist, glaube ich, genau das Problem, wo wir uns gerade drehen. Und deswegen muss man da schon aufpassen. Und ich finde es cool, wenn du da einfach beide Ansichten mal erläuterst, damit man eben auch ein bisschen weiß, was mache ich jetzt.
Ist richtig. Also wie gesagt, beide haben Daseinsberechtigung. Was man auch sehen muss, und das war das, was ich vorhin noch mit der Corona-Geschichte gemeint habe, was ich auch als Investor extrem kritisch sehe, dieses extrem schnelle Wachstum. Ich sehe das sehr kritisch. Also Immobilien muss man sich überlegen, im Kapitalanlagebereich, es gibt eigentlich so eine Faustformel, 10 Jahre musst du drin sein, dann rechnet sich es in der Regel. Weil du hast auf der einen Seite, das ist jetzt auch sehr spannend für die Zuhörer aus meiner Sicht, wie rechne ich überhaupt auch so eine Rendite raus? Also wo kann ich beurteilen, ist eine Immobilie generell, also jetzt nicht von der Lage oder von der Art her, überhaupt interessant für einen. Ich gehe da mal über zwei Schienen. Und zwar einmal habe ich eine Tilgung. In der Regel fordert eine Bank 2% Tilgung pro Jahr, also die Mindesttilgung. Das heißt, auf 10 Jahre gerechnet hätte ich 20% meines Darlehens der Bank zurückgezahlt. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt eine sehr, sehr humane Inflation anrechne, die normal wäre von ca. 1-2%, nehmen wir jetzt mal 1% sehr konservativ, hätte ich auch noch eine zusätzliche Wertsteigerung von 10% der Immobilie. Das heißt, ich habe eine Wertsteigerung von 10% plus eine Rückzahlung von 20%. Im Idealfall macht das der Mieter. Bei einer Kapitalanlageimmobilie wird es zwar aktuell ein bisschen schwierig, aber so ist der Grundansatz. Dann hätte ich 30% nach 10 Jahren. Und wenn ich dann auch noch privat reingehe in diese Immobilie, könnte ich nach 10 Jahren steuerfrei verkaufen. Das heißt, ich könnte nach der Rechnung her 30% einer Immobilie nach 10 Jahren netto bekommen. Und wenn wir uns das jetzt mal hochrechnen auf die aktuellen Werte, ist das halt echt viel Geld. Also ja, ich glaube, im normalen Arbeitsleben in Deutschland wird das auf legalem Wege nicht möglich sein.
Mhm. Da ist deine Marge natürlich schon immer noch hochattraktiv. Und da höre ich aber auch raus, dass du von der Strategie her eher der konservative Investor bist. Das heißt, du hast lange Finanzierungen in der Regel abgeschlossen und du wirst nicht in dieses Gap reinfallen, dass du jetzt neue Abschlüsse machen musst, um Restschulden zu finanzieren.
Jein.
Jein, okay.
So schlau bin ich auch nicht. Nein, also es ist in Deutschland, glaube ich, die durchschnittliche Zinsbindung bei 13 Jahren, wenn ich mich jetzt nicht täusche, die ist die letzte Zeit ein bisschen zurückgegangen. Ich glaube 0,3 Jahre, wenn ich mich da nicht täusche. Ich bin überwiegend, das ist aber dem Bankensystem geschuldet, weil ich sehr viel mit Sparkassen und Raiffeisenbanken zusammenarbeite. Die können sich Kreditinstitut intern eigentlich nur über 10 Jahre finanzieren. Das heißt, wenn du eine längere Zinsbindung willst, musst du ein Bausparmodell nehmen. Das geht über die Bausparkassen, das kennt man ja. Kann interessant sein, aber klassisch bin ich eigentlich 10 Jahre immer drinnen. Das heißt, ich habe jetzt teilweise noch 6 Jahre Schonfrist, würde ich es jetzt mal nennen. Dann hoffe ich, dass sich die Entwicklung wieder etwas bessert und zum Guten wendet. Aber da muss man eben halt auch sagen, das hast du absolut richtig gesagt, ich bin da eher konservativ unterwegs in dem Kontext. Also ich habe auch immer gesagt, ich bin Bestandshalter, also ich will ein Vermögensaufbau, das ist ein richtiges Stichwort jetzt. Also du hast ja auch vorhin gefragt, um darauf zurückzukommen, warum habe ich das gemacht oder wie habe ich das gemacht? Also ich habe für mich schon vor 4 Jahren beschlossen, dass ich keine Rente mehr bekommen werde. Mhm. Und das ist halt ein Thema, ich bin jung. Oder damals war ich noch jünger und ich glaube, das vergessen viele Leute. Also die sind dann halt so in ihrer Bubble, die sind jung, die wollen leben und das Thema betrifft mich ja gar nicht. Und das finde ich extrem schade. Also da muss ich auch sagen, finde ich in unserem Bildungssystem, dass es einfach eine Riesenlücke ist und das viel zu wenig Leute umsetzen, da gerade ein Riesenansatz ist.
Also das ist, da muss ich auch mal die Lanze schlagen. Ich glaube, da haben wir alle drei was gemeinsam. Machen wir genauso, sind wir auch in dem Bereich tätig und viele haben Angst vor dem Volumen. Aber im Endeffekt ist es einfach eine sehr smarte Rechnung und jeder hat mit einem smarten Modell die Chance auf das Geld. Natürlich bei einer konservativen Bank ist es ein bisschen schwieriger, das ist alles durchdacht und wenn es einigermaßen passt, dann ist da keine Hürde. Da kannst du auch mal anfangen und umso früher man das macht und umso mehr die Banken merken, da hat jemand einen Plan, umso mehr ist halt auch langfristig möglich.
Nee, und auch umso mehr die Banken dann merken, dieser Plan hat funktioniert.
Ja, auch klar.
Genau, und dann kann ich...
Aber es gibt ja nicht viele Wege. Also die Bank weiß ja, in welcher Region ist was wert. Das ist ja nicht der erste Fall, der auf den Tisch kommt. Die kennen ja diese Modelle. Das heißt, da kann man auch mal mit Anfang 20 hingehen und sagen, man macht das und startet mal. Und deshalb hochspannender Bereich. Und das ist halt auch, ja.
Ich habe noch eine Frage an Lukas, weil du hast vorhin schon kurz angesprochen, du investierst weiter. Hast du jetzt seit dem Anstieg des Zins, hast du da neu abgeschlossen?
Ja,
wenn man also so fragen darf.
Ich habe tatsächlich, das geht dann aber auch auf die Immobilienkonzepte, das ist eigentlich auch so mein Know-how, also warum ich noch am Markt bin oder warum ich auch so schnell gewachsen bin und auch in diesem Game drin bin, sage ich mal, aus meiner Sicht. Du brauchst natürlich die passenden Konzepte, also ich sage auch, dieses Plane, ich gehe auf ImmoScout, ziehe mir eine Kapitalanlage, ist halt seit 3-4 Jahren aus meiner Sicht einfach vorbei, das heißt, entweder hast du Geld, habe ich nicht, war auch nie mein Ansatz so, also ich habe gesagt, ich will selber was aufbauen, da kannst du das machen, aber das ist halt, das rechnet sich einfach nicht und das ist jetzt gerade auch der Punkt, da gehen die größeren Investoren halt eher in andere Geschichten mit, wo sie einfach normal Zinsen bekommen, also weniger Aufwand, Risiko dahinter haben und das ist eigentlich schon so ein wesentlicher Punkt gewesen, also ich habe jetzt aktuell in Berlin was gekauft, also Berlin ist gerade für mich sehr, sehr spannend, bin auch bundesweit tätig. Und in Berlin sehe ich noch sehr viel Wachstumspotenzial vom Grundsatz her.
Darf ich das für die Zuhörer nochmal ganz kurz etwas detaillierter? Was meinst du damit, nicht auf ImmoScout gehen und das darüber machen? Du meinst die Finanzierung?
Weil das Modell nicht mehr aufgeht.
Ja, das habe ich jetzt einfach so hingeworfen.
Das stimmt. Ja, ja.
Das muss ich ausführen. Gut, dass du mich erinnert hast. Danke. Nein, also es ist, also du brauchst Immobilienkonzept. Ich mache sehr viel mit Sanierungen mittlerweile oder im Neubaubereich, was eigentlich sehr antizyklisch ist, weil gerade die ganzen Preise auch weglaufen. Das sind nicht nur die Zinsen, sondern auch die Materialpreise, die Verfügbarkeiten. Also da beiße ich mir tagtäglich auch die Zähne aus, muss ich sagen. Also geht kein Tag um, wo ich mich nicht ärgere. Aber ich gehe sehr, sehr viel in leere Sachen rein, also leere Wohnungen, leere Häuser. In Berlin zum Beispiel sehr, sehr spannend aus meiner Sicht, mache ich Dachgeschossausbauten. Also ich kaufe einen Rohdachboden und baue den sozusagen aus.
Cool. Das heißt einfach im Grunde, hast du damit gemeint, die Sachen, bevor sie auf ImmoScout überhaupt erscheinen können, versuchst du da ranzukommen?
Jein. Also natürlich ist es spannend, wenn man etwas Off-Market bekommt, was aber mittlerweile sehr, sehr selten ist, weil wir leben halt in einem digitalen Zeitalter und ich kann, egal was es ist, ob es eine Uhr, ein Auto, ein Sweatshirt ist, ich kann halt online gehen und schauen, okay, wo, was kriege ich ungefähr dafür? Mhm. Und ich kaufe auch sehr viel über ImmoScout, muss ich sagen, aber es ist halt die Nadel im Heuhaufen. Mhm. Also,
du findest die Sachen ja nicht auf ImmoScout, aber du suchst ja Sachen, die du entwickeln musst. Das heißt, um diese Gewinnmarge zu generieren, musst du erstmal kreieren, musst du erstmal arbeiten, das heißt Ausbau und so weiter. Und das ist halt eben dann die Kunst, weil vor 5 Jahren war es halt so, du hast halt Objekte gefunden, wo du über eine 100%, 80% Finanzierung halt einfach dann trotzdem Plus gemacht hast. Und es hat sich ja in den letzten Jahren einfach gewandelt. Und deshalb muss man halt Glück haben, dass du noch irgendwo was findest, wo du halt einen Mehrwert siehst. Sei es vielleicht mal eine Wohnung, die offiziell 80 Quadratmeter hat, aber durch Dachschräge eigentlich vielleicht mehr und du in der Miete ein bisschen spielen kannst. So ein ganz pragmatisches Beispiel halt. Und du machst es halt auf einer anderen Ebene. Du entwickelst halt dann, steigerst den Wert durch attraktive Investitionen und Sanierungen.
Das ist richtig. Also da sehe ich halt eben auch ich sehe sehr viel Parallelen zum Immobilienbereich als auch zum Fußballbereich. Man muss an sich einen Rohdiamanten nehmen und ihn komplett schleifen. Genau. Und das ist die Entwicklung. Ja. Und das ist eigentlich dann auch der Verdienen.
Ja. Sehr gutes Beispiel.
Da steckt die Arbeit drin. Ja. Und Fußball sehe ich es ähnlich so.
Ja. Du hast das schön wieder zusammengeführt.
Total.
Fußball, Immobilien. Lehrst du das den Fußballern, die ihr betreut, auch? Oder gibst du denen einfach nur Tipps, so viel, wie sie haben wollen, oder steckt das einfach mit in dieser ganzen Betreuung drin?
Steckt auch mit in der Betreuung drin. Also da kommt, ist halt auch wieder eben die klassische Floskel, es kommt auf den Spieler drauf an, das ist wirklich so. Also wenn ein Spieler mehr Betreuung möchte, kriegt er die natürlich bei uns, also auch wirklich rund um die Uhr, egal was ist. Also auch wenn er um 3 Uhr nachts anruft. Also
mein Handy, du bist ja wach.
Ich bin immer wach, genau. Richtig. Aber ich versuche auch viel, viel praxisnah zu. Also ich will viel, viel den Leuten oder den Jungs mitgeben fürs Leben. Das ist mir wichtig, weil am Ende muss man halt leider auch fairerweise sagen, die wenigsten werden Profis. Das ist leider so. Und da will ich einfach sehr, sehr viel mitgeben. Also,
schöner Ansatz.
Ja, weil am Ende ist es ja auch so, dass man steckt da ja, das ist ja auch was man muss, es kommt immer darauf an, wie man sieht. Also ich sehe es als positive Aufgabe, den Menschen zu begleiten, auch gerade in so Zeiten. Da sehe ich eben die Parallelen auch zu mir, wo wir vorhin gesagt haben, auch mit meinem Vater. Und da möchte ich den Jungs einfach wirklich was zurückgeben. Und da fällt schon auch immer viel aus dem Immobilienbereich. Das möchte ich den Jungs schon nahegeben, weil da wirklich sehr, sehr viele Parallelen einfach sind.
Ja, und dann ist es auch nicht schlimm, wenn was nicht wird aus einem Spieler, weil du hast ihn entwickelt und hast ihn zumindest auf einer anderen Ebene weitergebracht. Also finde ich einen sehr, sehr schönen Ansatz. Social Media, wieder harter Cut.
Nee, eigentlich gar nicht so ein harter Cut. Weil ich glaube, ich darf das einfach sagen, wir arbeiten jetzt auch schon ein bisschen zusammen mit Zuzentic Sports, also Just Wire und Zuzentic Sports in der Kooperation. Und auch unsere Arbeit ist ja bei euren jüngeren Spielern eine andere. Also wir machen ja Personal Branding für die Spieler und ein großer Schwerpunkt ist Social Media. Und auch hier machen wir ja eigentlich schon ein bisschen was, also ein bisschen anders wie bei den großen, namhaften, weil einfach die Arbeit auch eine andere ist und auch für die Spieler ist das, glaube ich, ganz wichtig. Wie stehst du zu Social Media bei den Jungen, so wie bei den Älteren,
bis wie hin bei zu den dir?
Ganz großen Spielern? Oder bei dir selber, genau.
Bei mir selber, das ist ein schwieriges Beispiel.
Ja, tatsächlich, da komme ich gleich nochmal drauf. Nee.
Nein. Also erstmal muss ich sagen, es macht mega, mega viel Spaß mit euch. Man merkt, ihr habt Kompetenz, aber auch Leidenschaft, das ist mir immer sehr, sehr wichtig, weil so arbeite ich auch. Ich glaube, so kann man mittlerweile nur noch Erfolg haben, weil es einfach, man merkt, dass es euch Spaß macht, dass ihr wisst, was ihr tut. Es macht sehr, sehr viel Spaß. Also an der Stelle ein Riesenlob
an euch. Dankeschön. Wir haben beide einen Riesengrinsen auf dem Backen für alle Zuhörer.
Ja, es ist, auch wenn wir diese operative Touchpoint nicht immer sind, aber wir kämpfen viel, dass es halt auch wirklich so in diese Ebenen reingeht, weil das auch unser Ansatz von, wo wir noch zu zweit waren, immer war, wir wollen halt einfach Menschen entwickeln und wenn man halt so einen 17, 16, 18-Jährigen begleiten kann und dem halt irgendwo da eine Leidenschaft geben kann, ist das Schönste, was es gibt. Also deshalb macht uns das teilweise, wenn man nur die Arbeit sieht, auch oftmals halt auch mehr Spaß, wie jetzt den ganz Großen zu nehmen, der schon fertig ist, der Diamant.
Ja, ist richtig. Also da gehen wir jetzt auch wieder in das Thema rein, zum Unterschied auch mit den jungen Spielern, das ihr auch sehr gut macht. Man muss halt ganz anders eingehen. Ihr könnt aber auch, wie ihr gesagt habt, noch etwas entwickeln. Also ihr könnt einfach dieses Game weitergeben, wie es einfach wirklich läuft. Einfach diese Basics mitgeben und dann aber auch auf den Spieler selber eingehen, gerade in dem Altersbereich. Und du hast ja gesagt, wie wichtig ist Social Media? Also ich sehe das als extrem wichtig an. Also wir leben mittlerweile aus meiner Sicht in einem extremen Kommunikationszeitalter. Also ich würde gar nicht mehr sagen digitales Zeitalter, sondern Kommunikationszeitalter. Wir haben WhatsApp, wir haben Facebook, wir haben Spotify, wir bekommen jeden Tag neuen Input, viel Input. Und im Social Media Bereich verbreitet sich natürlich auch eine Negativnachricht wahrscheinlich schneller als eine positive Nachricht. Das ist einfach so. Und da müssen wir früh, und das ist auch der Grund, warum wir mit euch auch zusammenarbeiten, früh die Spieler mit ins Boot nehmen und die auch sensibilisieren. Also man muss ja sagen, hey, du kannst was Positives bewirken, du hast eine Reichweite erspielt, du hast auch eine Verantwortung, das muss man auch dazu sagen, aber du musst sie auch nutzen. Und wenn du das nicht machst und irgendwelche Partyfotos beispielsweise machst, jetzt im Worst Case, machst du deinen Namen kaputt oder stellst dich halt in die Ecke, und das ist ganz schwierig, da wieder rauszukommen, gerade als Fußballer.
Ja, also das ist auch, da sieht man, warum wir auch sofort im ersten Gespräch mit Lukas arbeiten wollten, weil du sprichst unsere Sprache. Also sensibilisieren ist ein perfektes Board für diese Ebene und dieses Mindset halt einfach zu kreieren. Das heißt, da ist halt dann mal ein Post weniger sichtbar, aber hintenrum die Arbeit ist umso wertvoller. Und das ist der Riesenunterschied zu dem fertigen Profi. Also es ist ein unfassbar spannender Bereich.
Ich glaube, es geht auch in diese Nische, die du vorher genannt hast. In der Schule fehlt ein Fach Finanzen oder Finanzentwicklung oder Finanzintelligenz. Keine Ahnung. Also erstmal, darüber was lernt, fehlt genauso Medienkommunikation. Also, dass die jungen Menschen lernen, wie man damit umgeht, was es für ein Potenzial hat, aber auch was für Gefahren hat. Um nicht am Ende da zu sitzen und zu sagen, ich lösche jetzt mein Konto, weil es wird mir alles zu viel. Das ist eigentlich viel zu weit. Man kann das alles deutlich besser steuern, dass das einem nicht zu viel wird. Und das ist wie bei Finanzen. Nur wir werden erwachsen und haben dann so Bereiche, wo so viel Wissen da ist, aber es wird uns nicht gelehrt und wir bräuchten es eigentlich. Und ich glaube, da vereinst du halt zwei Sachen sehr, sehr gut. Mit den Spielern.
Ja, total. Jetzt haben wir unsere Routine, unsere Box, Unboxing. Ich muss an der Stelle sagen, ich will sie ihm gar nicht geben, weil ich mache jetzt mal was anders. Weil ich habe gestern Abend das ganze Internet nach Lukas, Simon, Doktor, Baumeister durchforstet. Und du hast vorher gesagt, da musst du aufräumen. Du musst gar nichts aufräumen, weil du hast gar nichts. Du bist eigentlich ein digitaler Geist.
Bin ich ja gespannt, was da jetzt drin ist.
Ja, ich will es ihm gar nicht geben, weil das ist so oberflächlich eigentlich. Das ist wieder ein Bild aus Mailand. Da hätte ich jetzt sozusagen diese kleine Brücke zu nochmal Hakan geschlagen, aber eigentlich ist es langweilig. Ich würde jetzt mal an der Stelle dich mal einfach, du brauchst gar nicht reinschauen. Lass es diesmal wirklich.
Ich vermute, dass einfach vergessen hat, was reinzulegen.
Nein, schau rein, es ist was drin. Also schau es dir kurz an.
Also es wird jetzt unboxed.
Ja, genau. Schau mal rein. Aber wir machen es diesmal anders. Ich habe es dir gesagt, es ist wieder.
Also ich habe für die Zuhörer ein Milano-Foto vor mir. Da bin ich drauf sichtbar, unter dem AC Mailand-Logo.
Richtig. Hat wahrscheinlich mit Hakan damals zu tun gehabt, auch in der Zusammenarbeit, warum du dort warst. Das wäre jetzt meine ganz einfache Brücke gewesen, aber ich will es anders machen. Ich will diesmal einfach dich fragen, du musst uns ein Geheimnis von dir erzählen, womit keiner irgendwie rechnet. So.
Musst du es mit dem Foto
zu tun? Nein, gar nicht. Ich hatte es reingelegt und habe mir gedacht, so eng, ich habe gestern so lange gesucht, ich habe nichts Gescheites gefunden, warum soll ich dir dann dieses Foto geben? Das ist die letzte Instanz zu sagen.
Geheimnis kommt gleich, aber es ist, da siehst du, dass du im richtigen Job bist. Ich war damals nicht wegen Hakan dort, witzigerweise, sondern ich habe mich dort verlobt in Mailand, witzigerweise. Oh, und das war tatsächlich einen Tag später und von dem hast du wieder
voll reingetroffen. Ich habe wieder voll reingetroffen.
Zählt das als Geheimnis?
Also ja, das ist cool.
An der Stelle kann ich dir sagen, Chris war ziemlich verzweifelt heute Morgen, weil wenn es jemanden gibt, der in kürzester Zeit irgendwelche Menschen sehr viel rausbekommt, dann ist es er. Also es ist wirklich so, Lukas, wenn ich irgendwo ein Foto mache oder eine Story, vielleicht ist das auch der Grund, warum ich so wenig davon mache selber, und irgendjemand ist im Hintergrund, dann dauert es keine Stunde und ich habe schon irgendwelche Informationen zu diesen Menschen. Ich glaube, der sitzt den ganzen Tag wie so ein Nerd vor so 10.000 Bildschirmen und macht sowas. Und bei dir war er komplett frustriert, weil er nichts gefunden hat.
Da halt auch danke an meinen Mitch, der hat mir das Bild geschickt. Ich habe ihn gefragt. Ich habe so, Mitch, ich bin verzweifelt. Ich habe gestern echt, ist ungelogen, 20 Minuten neben Fernsehen habe ich alles. Ich habe deine Uni gesucht. Ich hab nichts gefunden.
Ich stelle das Bild wieder um. Es waren keine 20 Minuten, auch nicht neben Fernsehen, sondern es waren 10 Bildschirme um dich rum. Du bist die ganze Nacht da gesessen.
Aber jetzt freut es mich umso mehr, dass das Bild mit was ganz anderem zusammenhängt, wie ich eigentlich gedacht habe. Das heißt, du hast dich verlobt. Man darf an der Stelle auch sagen, du hast zwei Kinder?
Zwei, das dritte ist unterwegs tatsächlich. Also ich bin auch abseits vom Fußballplatz und den Immobilienbereichen eher im Trend.
Ja. geht der Trend zum dritten Kind, oder?
Ist schon soweit.
Ah, ja. Ja, Hammer. Gratulieren an der Stelle. Aber da sieht man auch wieder so zum Abschluss, was so hinter einem Menschen alles steckt. Also hätte man bei der Einführung nicht gedacht, dass diese oberflächlichen Bereiche dann doch so viel mit sich bringen. Und an der Stelle echt cool.
Lukas, wir kommen schon zu unserer Abschlussfrage. Ich glaube, wir könnten noch ewig weiterreden, weil auch die Hörer, Zuhörerinnen, Zuhörer in diesem Bereich sehr spannend finden. Ja, ich tue mir immer schwer, das in einem Wort zu sagen, weil ich finde, das kommt auch allen nicht gerecht. Naja, egal. Gendern. Ich glaube, da könnte man noch ewig reingehen. Und ich glaube, wir machen irgendwann mal so in einem Jahr, machen wir mal wieder so ein Podcast und dann erzählst du uns so die letzten Entwicklungen, vor allem auch der jungen Spieler. Ich glaube, das ist auch nochmal ein sehr, sehr spannender Bereich. Vielleicht entwickelt sich die Branche auch. Wenn du aber nicht nur ein Jahr nach vorne schaust, sondern vielleicht sogar fünf und du darfst dir aussuchen, was du in der Zeitung als dicke Schlagzeile. Jetzt hör auf, immer alles vorwegzunehmen. Sorry. Lukas ist dran. Dicke Schlagzeile, die du wünschen darfst. Also persönlich, für die Welt, was wäre die?
Da verweise ich auf mein Social Media.
Mach erstmal deine.
Nein, Spaß.
Mach deine und dann kommt meine.
Muss es persönlich sein oder allgemein?
Das darfst du selber entscheiden.
Ich würde sagen, auch darf gerne etwas früher sein. Kriegsende auf jeden Fall. Mhm. Das glaube ich schon so das Wichtigste aktuell aus meiner Sicht, dass einfach wieder irgendwo Frieden einkehrt in der Welt, dass wir, wie gesagt, sehr krisengebeutelt sind, jetzt auch mal weg von den Finanzen, sondern einfach von den Menschen her aus Corona rauskommen, was extrem krass ist, auch im Fußballbereich, muss man sagen. Also allgemein für die Leute, also auch für die Spieler und für die Vereine, dass sich die Welt wieder irgendwo normalisiert und dass die Leute, ich glaube, das fehlt gerade ein bisschen, sie dieses Grundvertrauen wieder zurückbekommen. Also einfach wieder so eine normale Welt, man kann reisen, einfach mit dieses Maskenthema raus oder Kriegthema raus, einfach die Ängste wieder nehmen und einfach wieder frei leben können. Das würde ich den Menschen, Europa und auch Deutschland oder der ganzen Welt wünschen.
Ja,
super spannend. Das ist schön. Am schönsten fand ich das Vertrauen wiedergewinnen.
Ja,
voll. Ich glaube, wünscht sich gerade jeder so ein bisschen.
Ja.
Das ist schön.
So, und dann als kleine Schlagzeile, weil ich habe es mal kurz gerechnet, wann du angefangen hast, in Immobilien zu investieren und dass du ab und zu nochmal den 10-Jahres-Deal abgeschlossen hast. Das heißt, dass die EZB die Leitzinsen wieder senkt.
Extrem. Da wäre ich sehr, sehr dankbar. Ja. Das wäre dann die Geburtstag der Weihnachten.
Das natürlich. Das wird sich genau ausgehen mit den 5 Jahren.
Das könnte ich hinkriegen. Ja.
Nee, aber cool. Ist doch wieder nebensächlich zu dem, was du
richtig,
gefragt
hast. Richtig,
deswegen sehr schön.
Das ist eine schöne,
schöne Abschlussworte. Dankeschön, Dank, dass du da warst. Auch so früh am Morgen von Augsburg. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank.
Sehr gerne. Danke auch.
Think outside, talk inside. Unboxing.